Die heutige Lesung steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 9. Während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor ihm nieder und rief, »Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm doch und leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben.« Jesus stand auf und folgte ihm, auch seine Jünger kamen mit. Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, »Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund.« Jesus wandte sich um, er sah die Frau an und sagte zu ihr, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet.« Von dem Augenblick an war die Frau gesund. Als Jesus schließlich ins Haus jenes führenden Mannes kam und die Flötenspieler und die aufgeregte Menge sah, sagte er, »Geht hinaus. Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus. Als die Leute hinausgetrieben waren, ging Jesus in den Raum, in dem das Mädchen lag, und ergriff es bei der Hand. Da stand das Mädchen auf. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Gegend. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm 2 Blinde und riefen, »Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids!« So wie er zu Hause angelangt war, traten sie näher. Er fragte sie, »Glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann?« »Ja, Herr«, antworteten sie. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, »Was ihr geglaubt habt, soll geschehen.« Da konnten sie sehen. Jesus aber verbot ihnen, mit aller Entschiedenheit jemand etwas davon zu sagen. Doch kaum waren sie aus dem Haus, da fingen sie an, in der ganzen Gegend von Jesus zu erzählen. Die beiden waren noch nicht zur Tür hinaus, da wurde ein Besessener, der stumm war, zu Jesus gebracht. So wie der Dämon ausgetrieben war, konnte der Stumme reden. Die Menge staunte und alle sagten, so etwas hat man in Israel noch nie gesehen. Die Pharisäer aber behaupteten, er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben.
Liebe Jesus Christus, wir haben vorher gesungen über deine Stimme und wie viel Kraft in deiner Stimme ist. Wir möchten deine Stimme hören. Aber auch deine Stimme erleben. Wir möchten erleben, wie du uns veränderst, wie du wirkst in unserem Leben, indem du jetzt zu uns sprichst durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir jetzt in deinem Namen. Amen. So, letzte Woche hatte Jesus etwas Neues angekündigt. Zwar so neu, so radikal und überwältigend neu, dass die alte religiöse Behälter es nicht halten können. Es werden neue Behälter, Weinschläuche und so weiter, gebraucht. Das war am Ende vom Text von letzter Woche. 16. Niemand flicht ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss wird noch größer. Aber füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche, er gärt ja noch und die Schläuche würden platzen. Der Wein würde auslaufen. Und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Dann bleibt beides erhalten. Und eigentlich haben wir schon etliche Beispiele vom Neuen gesehen. Matthias war bestimmt ein guter Prediger. Alles kommt in 3er-Pakete. In Kapitel 8 hören wir ein Trias von einem Aussätzigen, von einem Diener des Hauptmanns, von einer Schwiegermutter, von Petrus. Alle 3 wurden geheilt. Und wir sehen, dass Jesus heilt und macht neu. Dann in der Übergang von Kapitel 8 bis Kapitel 9 gibt's noch ein Trias. Der Sturm wird gestillt, 2 dämonisierte Menschen werden befreit und Sünder werden vergeben und berufen, unter anderem Matthäus. Das ist neu, so etwas hat keiner bis dann gesehen. Also Jesus ist ein neues Phänomen, er tut Neues. Heute geht es weiter. Wir sehen Neues, indem er Menschen neu macht. Auffallend ist hier nicht nur seine Kraft, sondern auch seine Motivation, die im letzten Vers von der Stelle, die Magda gelesen hat, 36 vorkommt. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. So, meine erste Überschrift, das Herz Jesu. Es sind keine, die von seiner Barmherzigkeit ausgeschlossen sind. Ein Mann kommt mit ziemlich starkem Glauben, 18. Während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor ihm nieder und rief, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm doch, leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Von Markus wissen wir, dass er Synagogenvorsteher war. Er hat bestimmt keine Freunde da gemacht, dadurch, dass er zu Jesus gegangen ist. Aber Jesus geht mit, die Junge auch, und die Tochter wird tatsächlich erweckt zum neuen Leben. Also mehr neu gemacht gibt es nicht, als das Tote wieder leben. Unterwegs hat eine Frau mit einer etwas abergläubischem Glauben ihn angerührt. Auch sie wird wieder neu gemacht. Jedoch nicht, ohne dass sie Jesus persönlich begegnet. Ihr Glaube hat gereicht, auch wenn er mit Aberglaube gemischt war. So zum Beispiel 22. Jesus wandte sich um, sah die Frau an und sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Zwei Blinde folgen ihm. Sie haben schon etwas von seinem Herzen gehört und bitten um Erbarmen. Und auch sie werden neu gemacht. Aber auch sie nicht ohne Glaube. 28, die zweite Hälfte. Er fragt sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antwortete sie. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, was ihr geglaubt hat, soll geschehen. Da konnten sie sehen. Dann kommt der Dämonisierte oder wird gebracht. Der Dämonisierte, der nicht sprechen kann. Er war nicht in der Lage, Glaube auszudrücken, verbal, und vielleicht auch nicht in der Lage, Glaube überhaupt zu haben. Denn böse Geister hielten ihn gefangen. Aber wie mit dem Gelähmten, üben seine Begleiter Glauben für ihn aus, indem sie ihn zu Jesus bringen, und er wird befreit und auch er wird neu gemacht. Da wurde ein Besessener, der stumm war, zu Jesus gebracht. So wie der Dämon ausgetrieben war, konnte der Stumme reden. Diese alle werden nicht nur innerlich und körperlich neu gemacht, sie werden auch, man könnte sagen, sozial neu gemacht in ihren Beziehungen. Denn sie werden nicht mehr von der Gesellschaft getrennt und ausgestoßen. Das wäre besonders der Fall gewesen für die ersten zwei. Laut jüdischem Gesetz wurde man durch Kontakt mit einem Leichen oder einer sich in der Regelzeit befindenden Frau unrein. Eigentlich sollte die Frau überhaupt nicht in der Menschenmenge sein, denn sie machte alle anderen unrein durch ihre Gegenwart. Aber nachdem sie von Jesus geheilt wird, ist sie nicht mehr unrein, sondern neu beziehungstauglich gemacht, wie auch die anderen. Und das haben wir, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen gesehen. Statt dass die Unreinheit der Unreinen auf Jesus übertragen wird, geht es andersrum. Sein Leben und Reinheit wird auf andere übertragen. Und so wurde das in Kapitel 8, Vers 17 mit einem Zitat aus Jesaja beschrieben. Also wir haben gesehen, dass seine Reinheit auf andere übertragen wird, so dass andere geheilt werden. Und hier wird beschrieben, wie das in die andere Richtung geht. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Und das wissen wir, die später leben, ist vor allem am Kreuz passiert. So geht es dann nachher weiter. Diese sind nur einige wenige Beispiele von allem, was er tut. Von allen Menschen, die er neu macht, sind das nur einige. 35, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jene Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Wir sehen also das Herz Jesu. Er macht neu und er macht heil. Aber vielleicht fragen wir uns, was das alles mit uns zu tun hat. Vielleicht denken wir ungefähr so, das ist alles schön und gut, aber das betrifft mich gar nicht. Erstens ist es lange her geschehen und Jesus ist nicht mehr anwesend. Zweitens bin ich nicht dämonisiert oder blind oder in einer ständigen Regelzeit wie die Frau oder tot. Das betrifft mich gar nicht. Ich denke, Matthäus hat diesen Einwand vorhergesehen und ihn vorgebeugt und dass er das voll im Sinne Jesu getan hat. In Vers 21 und 22 kommt ein Verb vor, der unterschiedlich übersetzt wird. Denn sie sagten sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das Verb, ein Verb. Jesus wandte sich um, er sah die Frau an und sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist dasselbe Verb. Von dem Augenblick war die Frau gesund. Dieser Verb. Nochmal, man könnte es so übersetzen, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gerettet. Dann Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Und von dem Augenblick an war diese Frau gerettet. Aber eine Übersetzung, weil das griechische Wort kann retten bedeuten oder heilen bedeuten. Aber eine Übersetzung, die vielleicht die Zweideutigkeit des Originals weitergibt, wäre diese. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich heil gemacht. Jesus wandte sich um, er sah die Frau und sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Dein Glaube hat dich heil gemacht. Und von dem Augenblick an wurde sie heil. Also das Wort heil kann bedeuten, dass man einfach körperlich wieder gesund ist. Aber es kann auch bedeuten, dass man innerlich wieder gesund ist, ist wieder ganz als Mensch, als Seele. Und diese Zweideutigkeit ist, denke ich, gemeint. Denn bei Jesus gelten beide. Er heilt körperlich, er heilt innerlich. Und die Heilungen, die körperliche Heilung, sind die Zeichen, dass er auf dieser tieferen Ebene auch heil machen kann. Und so sind wir beim zweiten Punkt. Wir sehen hier nicht nur das Herz Jesu, sondern auch die Mission Jesu. Er ist gekommen, um heil zu machen. Das haben wir letzte Woche schon gehört. Erinnert ihr euch vielleicht daran, wie er mit seinen Worten zu einem Gelähmten alle überrascht hat? Statt steh auf und geh umher, sagt er diesem gelähmten Mann, der auf einer Matte lag, deine Sünden sind dir vergeben. Nicht eigentlich, was der Mann suchte. Und dann später erklärt er, was er damit sagen will. 12 und 13 von unserem Kapitel. Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden, die Heilen, brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutete. Ein Wort aus den Propheten. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Da setzt er seine Priorität, Sünde zu rufen, Vergebung auszuteilen. Das ist seine Priorität. Was würdest du sagen, wenn du Gast bei einem Talkshow wärst und gefragt wärst, was ist der größte Feind der Menschheit? Oder wer ist der größte Feind der Menschheit? Was ist sozusagen das größte Hindernis auf dem Weg zu einer besseren Welt? Vielleicht würden manche die Antwort geben, das ist die Ungerechtigkeit, die überall zu herrschen scheint. Andere würden vielleicht sagen, das ist die Ungleichheit, dass es so viel Armut gibt und eine so große Schere zwischen Arm und Reich. Dann würde andere vielleicht behaupten, der größte Feind ist mangelnde Freiheit für so viele in der Welt. Aber meine Frage ist, sind diese wirklich die schlimmsten Feinde der Menschheit, die schwierigsten Hindernisse auf dem Weg zu einer besseren Zukunft? Oder sind diese eher die Symptome, die auf der Oberfläche sichtbar sind? Wie ist es zum Beispiel mit dem Tod? Ist er nicht ein noch schlimmerer Feind? Darüber spricht man oft gar nicht in einem Talkshow. Was nützt Gerechtigkeit, wenn man sowieso relativ bald stirbt? Was nützt Heilung, wenn man immer noch der Sterblichkeit ausgeliefert ist? Der Tod ist als Feind eine Ebene oder mehrere Ebenen tiefer. Wir brauchen einen, der tote Menschen wieder heil machen kann. Als die Leute hinausgetrieben waren, ging Jesus in den Raum, in dem das Mädchen lag, und ergriff es bei der Hand. Da stand das Mädchen auf. Übrigens nochmal ein bisschen zweideutig, das ist dasselbe Wort, das für die Auferstehung benutzt wird. Und wie ist es mit der Entfremdung, die so viele in unserer Gesellschaft erleben? Eine Entfremdung, die nicht von unseren wirtschaftlichen Umständen abhängig ist, sondern von Mängeln auf der Beziehungsebene, Einsamkeit und so weiter. Man könnte es Trennung nennen, und dann habe ich 2-3 Mal T, werdet ihr sehen. Aber viele fühlen sich von anderen Menschen getrennt. Manchmal, weil sie sich in erster Linie auch innerlich von sich selbst getrennt fühlen, von sich selbst entfremdet. Die sogenannten Existenzialisten, die Philosophen, Autoren der Bewegung, haben ihre Finger auf diesen wunden Punkt gelegt. Viele sind entfremdete, entwurzelte Wesen, besonders bei uns in der westlichen Welt. Was nützt es, in wirtschaftlichen Überfluss zu leben, wenn uns etwas noch wichtiger fehlt? Menschliche Zuneigung. Das Gefühl, dass wir irgendwo gehören, dass wir geliebt sind. Diese Trennung von anderen und von uns selbst ist auch ein Feind für die Menschen. Wir brauchen jemanden, der uns wieder gesellschaftstauglich machen kann, der uns wieder beziehungsmäßig heil machen kann, wie mit dieser Frau. Du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Dein Glaube hat dich heil gemacht. Und wenn wir wie Jesus überzeugt sind, dass es den Teufel gibt, dann ist er bestimmt einer der allergrößten Feinde der Menschheit. Was nützen persönliche Freiheiten und demokratische Rechte, wenn wir innerlich vom Teufel und von seinen Mitarbeitern, den bösen Geistern, in Ketten gehalten werden? Wir mögen nicht stumm vor anderen Menschen sein, aber noch schlimmer ist es, stumm vor Gott zu sein, weil der Teufel uns gefangen hält. Wir brauchen einen, der uns vom Griff des Teufels befreien kann, der uns von den Folgen seiner Anfechtungen wieder heil machen kann. Da wurde ein Besessener, Dämonisierter, der stumm war, zu Jesus gebracht. Und so wie der Dämon ausgetrieben war, könnte der Stumme reden. Die Menge staunte und alle sagten, so etwas hat man in Israel noch nie gesehen. Wir brauchen eben einen Heiland. Einen Heiland, der unsere wirklichen Feinde besiegt hat. Und den haben wir. Sein Herz hat sich nicht geändert. Er schlägt heute so wie damals. Seine Mission hat sich nicht geändert. Er möchte auch heute heil machen. Er möchte auch dich und mich heil machen. Denn dafür ist er gekommen. Nicht die Heilen brauchen den Arzt, sondern die Unheilen. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder, die eben heil gemacht werden müssen. Auch damals tut er sich nicht damit zufrieden, die wenigen Menschen, mit denen er in Berührung kam, heil zu machen. Sein Herz wurde von Mitgefühl und Barmherzigkeit für alle Menschen ergriffen. So wollte er schon damals dafür sorgen, dass alle Menschen die Chance hatten, von ihm und seiner Botschaft heil gemacht zu werden. Und jetzt lese ich die letzten Verse vom Kapitel. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keine Hirten haben. Und was tut er dafür? Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, eben zu groß für mich in meinem körperlichen Form. Doch es sind weniger Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Menschen heil zu machen, war seine Mission und es sollte weitergeben mit seinen Nachfolgern. Mehr darüber nächste Woche. Das ist eigentlich Teil vom Textabschnitt von der nächsten Predigt. Bis jetzt haben wir nur über die eine Seite der Medaille nachgedacht. Wir haben das angeschaut, was Jesus mitgebracht hat, sozusagen das Angebot, heil zu machen. Aber wie ist es mit der anderen Seite, mit der Antwort auf dieses Angebot? Wie geht das? Was tut man? Und diese Seite sehen wir auch hier. Erstens wird niemand gezwungen, das Angebot anzunehmen, sich Jesus als Heiland zuzuwenden. Man würde denken, niemand, der bei Sinnen ist, würde so ein Angebot fallen lassen oder sogar absichtlich ablehnen. Wie könnte ein Mensch alles sehen, was hier passiert, aber nicht davon teilhaben wollen? Wer hätte nicht Interesse daran, dass unsere schlimmsten Feinde überwunden werden? Leider gab es solche, wie ganz am Ende berichtet wird, oder am Ende von ursprünglichen Text 34. Die Pharisäer aber behaupteten, er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Sie waren nicht bereit, der Logik zu folgen, egal wie stark der Beweis sein mag. Sie wollten nicht Spuren nachgehen, die eventuell zu einem unbequemen Ziel führen würden. Und bei diesen ausgebildeten Theologen gab es noch weniger eine Ausrede als bei Otto Normaljude. Denn sie kannten die großen Bibeltexte, die jetzt in Erfüllung gehen. Diese Ereignisse kommen nicht aus dem Blauen. Die sind vorhergesagt worden, zum Beispiel Jesaja 35, 5 und 6. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Und Jesaja 61, auch hunderte von Jahren vorher gesagt, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und auf Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und jetzt kommt die Erfüllung, so klar bewiesen, dass jeder das sehen kann. Aber es gab welche, die den Indizien nicht nachgehen wollten. Und leider gibt es auch heute solche. Letzte Woche hatten wir in einem Zeugnis von einem solchen modernen Beispiel gehört. Jemand, der behaupten würde, ein äußerst objektiver, wissenschaftlicher Mensch zu sein. Eine Ärztin eben. Aber die nicht bereit war, zum Ende zu denken. Materie verschwindet nicht, hat die Ärztin gesagt. Nachdem Maike auf übernatürliche Weise, auf Gottes Antwort, auf unser Gebet, so heil geworden war, dass kein Zeichen von der Beschwerde sichtbar war. Materie verschwindet nicht. Fassungslos ist sie. Aber dann muss sie innerlich zu sich gesagt haben, es ist passiert. Materie ist verschwunden. Aber an meinen Voraussetzungen darf trotzdem nicht gerüttelt werden. Das ist kein besonders wissenschaftliches Vorgehen. Niemand ist gezwungen, der Spur zu folgen. Aber wie ist es, wenn jemand der Logik folgt und das Angebot annehmen will? Wie macht man das? Wie geht das? Es klingt einfach, man braucht Glauben. Jesus muss man einfach vertrauen. Aber so zu antworten klingt leichter, als es ist. Eine positive Antwort ist nicht ganz ohne, nicht 100% straightforward. Vielleicht denken wir, aber ich kann ihn nicht selbst sehen und hören, wie die damals. Ich werde nie persönlich von ihm körperlich berührt wie dieser. Ihm begegne ich einfach gar nicht so eindeutig, wie es ihnen passiert ist. Oder wir zweifeln daran, dass alles, was er damals getan hat, uns auch erreichen kann. Wie bitte? Er sieht mich. Er sucht mich. Er spricht mich heute an. Aber ich finde das mit dem Glauben und Vertrauen etwas schwierig. Ich habe sicherlich nicht genug davon, damit ich heil gemacht werde. Denken wir vielleicht. Aber schau mal diese Menschen an, von denen wir gelesen haben. Und seid getrost. Der Vater, zugegeben, hat ziemlich starken Glauben. Komm doch und leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Aber die Frau hatte sehr unvollkommenen, etwas gebogenen, etwas abergläubischen Glauben. Aber sie hatte Glauben und sie zeigte es, indem sie ihn aussuchte und berührt hat. Nicht viel vielleicht, aber genug. Die Blinden haben nicht besonders ausführlich geantwortet, als Jesus nach ihrem Glauben gefragt hat. Er fragte sie, glaubt ihr dann, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antwortete sie. Aber es war genug. Es ging nicht um die Quantität oder die Qualität des Glaubens, sondern um das Objekt des Glaubens. Es ging um das, an wen sie glaubten. Er macht es möglich. Er begegnet unserem Kleinglauben mit seiner Allmacht. Und das ist es, was Glauben ausmacht. Es geht nicht um die Stärke des Glaubens, sondern um die Stärke dessen, an den man glaubt. Und auch wenn wir selbst nicht glauben können, ist nicht alles verloren. Denn er ist derjenige, der den ersten Schritt auf uns zugeht und Glauben erst möglich macht. Denn es gab eine hier, der so gefangen war, dass er selbst keinen Glauben ausdrücken konnte und wahrscheinlich keinen Glauben ausüben konnte. Denn der Teufel, die Dämonen hielten ihn gefangen. Wahrlich, wahrlich stimmt es, dass Jesus von tiefem Mitgefühl ergriffen wurde. Sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keine Hirte haben. Und danach handelte er. Der Besessene wird zu ihm gebracht, der Dämon wird ausgetrieben. So kurz und bündig geht das. Es kann auch wohl sein, dass wie beim Gelähmten letzte Woche seine Freunde stellvertretend für ihn Glauben ausgeübt haben. Denn er wurde gebracht. Von wem? Von welchen Menschen wurde er gebracht? Bestimmt von Familie oder Freunden. Und das soll uns vielleicht Mut machen, wenn wir Freunde haben, die scheinen absolut verhärtet zu sein. Wir können sie zu Jesus bringen. Das machen wir nicht auf einem Bahre oder einer Latte. Wir machen das, indem wir ihn oder sie zu Jesus im Gebet bringen. Und es ist erstaunlich, wie oft man mit Menschen spricht, die neulich zum Glauben gekommen sind. Und wenn man nachhakt und sagt, hast du Freund, Freundin, Bekannte, Verwandte, Oma, Opa, der oder die für dich gebetet hat, merkt man, wie oft, unglaublich oft, ein Beter im Hintergrund war, der diesen Mensch zu Jesus im Gebet gebracht hat. Stellvertretend Glauben in dem Sinne. Also wir brauchen nicht großen, tapferen, starken Glauben zu haben, reinen Glauben zu haben, wenn wir auf Jesus antworten. Wir brauchen nur Glauben zu haben, Vertrauen an ihn, als derjenige, der hört und antwortet, derjenige, der voller Barmherzigkeit ist und sieht uns vielleicht auch als erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das christliche Leben fängt damit an, dass wir anfangen zu glauben. Aber es ist nicht nur der Anfang. Das müssen wir jede Woche neu machen. So geht es weiter, dass wir jeden Tag neu glauben, ihm neu vertrauen, dass er sich um uns kümmert, uns führt jeden Tag. und macht mal zu den Feinden an einen der Größten, der Tod. Jesus spricht in Johannes Evangelium: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und er sagt weiter: Glaubst du das an Martha? Vielleicht stellt er uns auch heute die Frage: Glaubst du das? Glaubst du an mich? Vertraust du mir mit deinem Leben? Nicht nur heute, sondern jeden Tag. Lasst uns beten. Ich wollte mit einigen Worten vom letzten Lied beten. Die Stimme des Herrn hat Kraft zu besiegen. Zerstört ist der Tod, für immer erlegen. Liebe Jesus Christus, wir bitten dich, dass wir die Kraft deiner Stimme erleben in unserem Leben. Wir bitten dich, dass du sprichst und Glauben ins Leben ruft in unserem Leben, wo Glauben noch nicht da ist. Und dass du täglich sprichst, damit neuen Glauben entfacht wird in uns und tieferen Glauben und stärkeren Glauben. Aber vor allem wollen wir dir danken, Jesus Christus, dass du das Objekt unseres Glaubens bist und dass du der Sieger bist über allen unseren Feinden. Amen.